Demokratie ist eben nicht das Bekriegen, das Befeinden, sondern es ist eigentlich die Freude erstmal, dass wir ein System gefunden haben, in der menschliche Interessen mit einem Handwerk ausverhandelt werden können, dass sie einem wieder vorlebt, dass man Lust hat auf den Diskurs.
Migration ist eines der Themen, die für Amerika, für die Wahlen, aber auch global eine große Rolle spielen. Aber ein anderes wichtiges Thema ist natürlich, und das ist ja auch etwas, was uns hier im Podcast beschäftigt, wie positioniert sich Amerika in der Welt?
Global Deep Dive. Außenpolitik anders denken. Der Podcast mit Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic.
Hallo, hier ist der Global Deep Dive Podcast und wir sind Katrin Eigendorf
und Jagoda Marinic.
Und wir sind zurück aus einer, ich glaube, ziemlich langen Sommerpause.
Ich glaube auch, wir haben richtig gefaulenzt, scheint mir, fast 2 Monate. Und am Meer ausgeruht war ich zumindest. Ich weiß nicht, wo du warst.
Ich war in der Tat in Berlin, aber ich habe mich auch ausgeruht. Viel Zeit gehabt zu entspannen, aber auch nachzudenken. War aber dann auch unterwegs in dieser Sommerpause in Israel und habe da eine Doku gedreht.
Jetzt so nach der Sommerpause, welche Region der Welt ist es denn bei dir, die dir im Moment etwas Hoffnung gibt oder Hoffnung macht?
Wenn ich mir die Welt so angucke und die Nachrichten, dann würde ich sagen, die Vereinigten Staaten, Amerika, eigentlich nicht so der Ort, wo man immer so die positiven Nachrichten erwartet hat, aber da passiert doch im Moment eine ganze Menge.
Ja, auch verrückt, oder? Dass ich mal, wenn ich dran denke, an unsere letzten Folgen, wie viel Sorgen wir uns nur über Trump gemacht haben und wie vor kurzem diese beiden alten Männer da auf ihrem Talk standen und jetzt kommt Kamala Harris. Man denkt, eigentlich stand sie im Hintergrund und war fast blass und alle sagten, nee, die hat überhaupt nicht das Zeug dazu. Jetzt steht sie da und sie kippt die Stimmung im eigenen Land. Es gibt jetzt die ersten Polls, die sagen, es ist zwar immer noch knapp, aber es gibt immer mehr, die sagen, ihr Vorsprung geht über die Fehlerquote hinaus. Wo informierst du dich denn so über die USA oder wo holst du dir deine Infos? Was macht dir da Hoffnung? Oder wo holst du dir die Hoffnung?
Wo hole ich mir die Hoffnung? Also zum Beispiel, ich habe mir gerade mal Oprah Winfrey angeguckt, die große amerikanische Talkmeisterin. Und die hatte immer eine ganz besondere Art, mit ihren Gästen umzugehen. Und die hatte tatsächlich vor einer Woche Kamala Harris als Gästin. Und ich fand's einerseits hat die wirklich mal nochmal so rübergebracht, was für ein Typ diese Frau ist. Ne? Und ich glaube, was mich am meisten positiv stimmt, ist, dass die einfach so gerne lacht und auch so einen tollen, positiven Humor hat. Also wie sie auch diesen Beleidigungen und diesen Unverschämtheiten von Trump begegnet. Und diese Kamala Harris, die wir da erleben, die ist ja vorher gar nicht so wirklich zum Vorschein gekommen. Und die Oprah Winfrey sagte dann auch so ganz ehrlich in ihrer so lockeren Art, ja, also wir haben ja immer da unsere Vizepräsidentin gesehen, irgendwie so war die im Hintergrund. Und dann kam auf einmal so ein Moment, wow.
It seems to us that something happened to you the moment Joe Biden, President Biden, stepped aside and withdrew his candidacy, that a veil or something dropped and you just stepped into your power.
Da ist dann praktisch wie so ein Schleier abgezogen worden und da kam auf einmal Mrs. Super Winning, lachend, positiv raus. Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Ist halt so Duktus einer
ganz.
Showmasterin, ja.
Aber
es stimmt schon. Und sie war dann auch total witzig, ist dann nochmal drauf eingegangen. Kamala Harris hat ja zum Beispiel bei dieser Debate, also mit der Debatte mit Trump, auf diese Frage mit den Waffen gesagt, also ich habe auch eine Waffe. Und dann sagte sie nochmal zu Oprah Winfrey, ich habe zu Hause eine Waffe. Und wenn einer da kommt, ja, dann schieße ich auch.
Mhm.
Oh Mist, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Aber okay, das Problem können hinterher meine Berater lösen. Ne?
Ja.
Und das macht halt einfach, holt einen so ein bisschen aus diesem griesgrämigen, verbissenen Modus raus, oder?
Mhm. Ja, allein wenn du dran denkst, diese beiden Männer. Ich frage mich wirklich immer, ich glaube, sie sind ja so viel älter als der bis dahin, also ich glaube, Clinton war zu Ende seiner Amtszeit, also dass wir uns so dran gewöhnt haben, an diese Normalität, dass hier Männer, die bald 80 sind, die ihr Leben gelebt haben, Biden auch politisch viel geleistet hat, nicht aufhören können, ne? Dass sie weiter die Welt beherrschen wollen, dass dann dieser Moment kommt, in dem ich weiß noch, wie Jill Biden diese Herzchen dahin malte und sagte, jetzt tritt er zurück, also dass man es auch als Akt des Anstands verstehen konnte. Ne? So, ich mache den Raum frei. Und dass sie diesen Raum so klug, aber auch so elegant genommen hat. Ne? Dass sie nicht so da war, jetzt habe ich diesen alten Mann weggeschafft, sondern im Gegenteil. Da war so viel Respekt für seine Lebensleistung, dafür, dass er das vorbereitet hat und dass sie jetzt versuchen will, dieses Momentum. Und die meisten sagen, es geht in den USA jetzt auch tatsächlich um die Demokratie. Ne? Da kommt ja auch dieser große Hoffnungsmoment rein. Man dachte, wenn Trump kommt, entsteht diese antidemokratische Fortsetzung dessen, was er in der ersten Amtszeit letztlich angefangen hatte. Und jetzt kommt da eine Frau und sagt, nee, wir gehen zurück zur Demokratie. Und dann kommt der Schlüssel, den du meinst, joyful. Tim Walz, der Kandidat, den sie sich ausgewählt hat, der hat in einem Gespräch über sie gesagt, Kamala, was ich an dir liebe, ist, dass du das alles, was so hart ist, auch noch mit Joy machen kannst. Und sie hat prompt am nächsten Tag daraus eigentlich, yes, I'm a joyful warrior gemacht. Ich bin eine freudvolle Kämpferin. Und da wieder zurückzugehen, Demokratie ist eben nicht das Bekriegen, das Befeinden, sondern es ist eigentlich die Freude, erstmal, dass wir ein System gefunden haben, in dem menschliche Interessen mit einem Handwerk ausverhandelt werden können, dass sie einem wieder vorlebt, dass man Lust hat auf den Diskurs, dass man mit Freude ein Land regieren möchte, dass da wieder ein Anstand reinkommt. Und ich dachte am Anfang, mal sehen, wie sie sich dann schlägt gegen diesen Berserker, der in so einem Duell überhaupt nicht keine Grenzen kennt. Hillary Clinton hat ja damals wirklich an die Wand geredet. Und sie hat in einer so perfekt inszenierten Show genau das gezeigt, was du auch gerade gesagt hast. Und da gab es diesen geilen Tweet, wo einer sagte, ihr denkt, Sex sei toll, aber habt ihr schon mal eine Frau gesehen, wie sie einen größenwahnsinnigen, orangeköpfigen, möchte ich ja schon, zusammenfaltet? Also ich glaube, das hat ganz viele Menschen auch wieder aktiviert und mobilisiert, zu sagen, Demokratie war doch mal was anderes. Und natürlich mobilisiert er auch weiter die Gegner. Und das ist dann das, wo ich mich auch gerne informiere, das ist gerade Oprah und ihre Interviews, die schon auch immer interessant sind von der Tiefe, in die sie da geht. Aber es gibt gerade einen Podcast, den ich sehr gerne höre, The Rest is Politics, It's Us, US, und da sind ein Mann und eine Frau im Gespräch, die tatsächlich analysieren, warum fängt was wo, warum ist die Bevölkerung wie bereit, Ideen von Kamala jetzt aufzugreifen, wie ist es mit den Swing States, und da fand ich besonders spannend, dass sie einmal gesagt hat, wir müssen uns auch mal fragen, was ist eigentlich bei diesen ganzen Umfragen, wenn wir lesen, die meisten Amerikaner sind inzwischen für, die sagen ja eben das harte Wort, Deportationen, die wollen, dass die alle rausgehen aus dem Land, und dann sagt er, ja, aber wir müssen auch mal hinterfragen, was fragt man die Leute. Wenn du sie fragst, willst du, dass die Menschen weg sind, damit du eben mehr Arbeitsplätze hast, mehr Platz, billigere Wohnungen, dann sagen die Menschen, ja, ich glaube, das wäre gut. Aber dann erzählen sie von einem Fall, wie medial die Abschiebung einer Familie begleitet wurde und wie es einen Riesenskandal gab, weil die Menschen eben das nicht wollten und gesagt haben, das ist nicht Amerika. Also wie fragst du, welche Abstraktionen führen eigentlich zu dieser schlechten Stimmung im Land? Und das Zentrale, was mich begeistert hat, auch beim Gucken, ist, dass sie sagen, es ist ein Moment, in dem es darum gehen wird, ob wir es schaffen, wieder positive Erzählungen in die Diskurse reinzutragen. Denn was Trump und alle Rechtsextreme schaffen, ist ja, Migration kann nur noch verhandelt werden als Sicherheitsfrage, als Angstfrage, als sie kommen, selbst in den USA, im Land, das davon lebte, ist die Möglichkeit, das im Positiven zu erzählen, weg. Und jetzt kommt Kamala und schafft sie es, entgegen dieser ganzen, wir müssen alle Sicherheitsängste beruhigen, wieder den amerikanischen Traum zu wecken. Was denkst du, schafft sie das?
Das glaube ich nicht, wenn du mich ehrlich fragst, weil ich glaube, das wird nicht von ihr abhängen. Ich glaube, dieser amerikanische Traum, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass Einwanderung eine Perspektive bietet, ja, wo Menschen ihr Leben gestalten können. Ich glaube, das passt nicht mehr in die jetzige Zeit und Befindlichkeit. Und so, sagen wir mal, abstoßend und auch realitätsfern, sagen wir mal, jetzt Trumps Hasstiraden sind, ja. Also ich meine, das, was wir da zuletzt erlebt haben, wo er sagt, ja, die Einwanderer, die essen eure Hunde und Katzen auf. Ja, ich meine, das ist schon...
We're eating their cats. Yeah, they're eating your cats. Ja, das war dann auch so ein popkulturelles Phänomen, ja.
They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Ja, genau. Ich meine, da hat sich ja das ganze Netz drüber lustig gemacht. Und es ist ja auch, es hat ja schon wirklich groteske Elemente, auch wie er jetzt gerade auf den Besuch von Harris an der mexikanischen Grenze reagiert hat. Ja, das ist ja nur noch der pure Hass. Also die Frau einfach als verrückt zu erklären, das stößt aber anscheinend doch auf irgendeinen Boden. Denn es ist ja nicht so, dass Trump überhaupt keine Unterstützung hat. Und ich glaube, diese Befindlichkeit, wenn man sich auch anguckt, wie viele Amerikaner, und da sind die Amerikaner ja nicht allein. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was viel weiterreicht als über Europa und Amerika. Wir stehen wirklich vor so grundsätzlichen Fragen. Wie viel Einwanderung ist möglich? Wie viel funktioniert in einem Land? Fragen, ja, wie viel Integration ist machbar? Was ist erwartbar von denen, die zuwandern? Also da sind einfach so viele Fragen, die auf dem Prüfstand sind.
Ja, aber wenn ich da kurz, bringt dann aber zu Ende vielleicht schon mein Einwand.
Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, das sehr, sehr große Bedeutung hat. Und die Frage ist aber, wie gehen wir mit dem Thema um? Ja, gehen wir mit dem Thema um, indem wir Hass erzeugen, indem wir praktisch nur noch diese Trump-Perspektive einnehmen, einfach nur noch dicht machen, wegsperren, gegenschlagen? Oder nehmen wir eine Perspektive ein, wo wir sagen, wir gucken uns mal an, wie gestalten wir Politik so, dass es auch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung trifft, aber auch den Realitäten gerecht wird. Und da sehe ich natürlich bei Kamala Harris eine ganz andere Perspektive. Und ich finde es gut, dass sie mit der Art und Weise, wie sie, das haben ja einige Journalisten, ich glaube von der NZZ mal so kritisiert, die dürfte nicht so viel lachen. Aber das finde ich gerade gut. Ich finde gut, dass diese Frau mal nicht immer in dieser griesgrämigen Perspektive diese Themen angeht.
Ja,
aber
Gegenteil.
Du wolltest was sagen dazu. Mir inhaltlich überein.
Aber also doch, beim Lachen auf jeden Fall. Also dieses Lachen, ich finde es erlösend. Auch, dass eine Frau so, weißt du, so Bauchgluckern lachen. Also, dass das in der Politik Emotion dabei ist. Man sagt immer, es muss emotionaler werden. Gleichzeitig reden alle immer technokratischer. Und alle wollen zeigen, dass sie ach so ruhig sind. Denn die Rechtsaußen sind ja die emotional Agitierten, so wie Trump. Und er macht diese Persiflage der Emotionen und kapert damit Emotionen. Und sie holt sie zurück in so eine Lebendigkeit, die Freude und ein Lachen, das ist eine nachvollziehbar. Man versteht ja immerhin normalerweise, woraufhin sie lacht oder welche Reaktion sie hat. Oder auf die Geschichte mit der Katze, die du erwähnt hast, hat sie ja am nächsten Tag ein Bild beim Kochen gepostet, wie sie eine Katze aus dem Backofen holt. Also wirklich einfach wieder zu spielen, die Gefahr ernst zu nehmen, aber sich nicht die Lebensfreude nehmen zu lassen. Widersprechen will ich dir tatsächlich, weil wir gucken ja in die Welt, um zu gucken, was erzählt uns die Welt auch über uns. Und gerade in den USA finde ich dieses Einwanderungsthema für uns auch so aufschlussreich, weil wir die gleichen Debatten haben. Und in dem Podcast, den ich gerade genannt habe, haben sie etwas ganz Spannendes analysiert, nämlich, dass das Trump fährt sozusagen auf drei Gleisen. Ich habe es dann für mich so gesagt, wie so der dreibeinige Hund, wo jeder merkt, irgendwie ist der krank, mit dem stimmt was nicht. Man guckt ihn dann an und er macht eigentlich seine ganze Kampagne basiert auf Rassismus, Misogyny und Anti-Immigrations-Rhetorik. Ja? Also Misogynie. Und es geht also gegen die Andersheit der Menschen, es geht gegen Frauen und es geht gegen die nach Amerika einwandern wollen. Und damit mobilisiert er den Hass und die Unzufriedenheit. Er löst damit eine Bewegung aus, die für viele, die sich halt lethargisch fühlen, Affekte haben, unzufrieden sind, er gibt denen diesen Kanal. Und trotzdem sehen auch die oft, denke ich, dass es eigentlich ein dreibeiniger Hund ist. Es ist keine Vision für Amerika. Das, was Trump macht, ist eigentlich zutiefst unamerikanisch. Also ich habe ja auch drüben eine Zeit lang gelebt und dieses, was wir hier manchmal verlachen, den amerikanischen Traum, ist der Glaube an eine Erneuerung. Der hat viele Kehrseiten, der hat viele Dinge, die man nicht glauben kann und trotzdem erzählt sich diese Geschichte immer wieder. Amerika wird ganz defekt und in diesem Moment des völligen Defektes entwickelt sich aber auch eine Lösungserzählung. Wir sind ja hier auch in der Suche nach einem Lösungspodcast. Und aus der Lösungserzählung heraus findet die USA Kraft. Das kritisieren viele, aber ich halte diese Erzählung für existenziell wichtig. Und Trump macht das Gegenteil. Er sagt eigentlich, we're going back. Das ist unamerikanisch. Wir wollen in die Vergangenheit zurück. Da war noch nie eine Lösung für die USA.
Das hat ja auch Kamala Harris sehr, sehr klug entlarvt.
Genau,
ja?
Genau. Sie hat sofort aufgegriffen mit diesem We're not going back. Und wenn du dir seine Rhetorik vorstellst, wie so der dreibeinige Hund, eigentlich weiß jeder, da stimmt was nicht. Das ist nicht der levitale, lebendige Hund in dem Ausmaß, wie wir es bräuchten im Moment. Schafft sie es, die Rhetorik der Immigration zu drehen? Und ich glaube, sie kann es schon, weil erstens ist ihre eigene Geschichte eine Einwanderungsgeschichte und die holt sie auch immer wieder hervor. Dann hat sie das Potenzial, durch ihre biografischen Hintergründe in andere Regionen der Welt zu gehen. Sie hat eine Aufstiegsgeschichte als eigene Geschichte, die sie anbieten kann. Und da, das haben die auch nochmal hingewiesen, dass man viel mehr darüber reden muss, was, wenn Immigration halt Teil der Lösung ist. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Es war nun mal immer so. Wir gucken nur auf die Probleme. Aber sie sagten tatsächlich, wo ist denn die Möglichkeit, ne, die Rentenbezüge, die Sicherung des Gesundheitssystems, wer pflegt denn die alten Menschen? Das ist in Deutschland alles genauso. Das heißt, vor lauter Dominanz der Angstrhetorik, die Rechte und Rechtsextreme in amerikanischen Diskurs, da gucken wir hin, aber das sehen wir auch in Deutschland haben, kommen wir gar nicht mehr dazu, die Lösungsanteile der Migrationsthematik zu besprechen. Und das ist die Hoffnung, die eben jene, die jetzt, glaube ich, in den USA sich von Kamala mobilisieren lassen, die sagen, Moment mal, sie bringt uns eigentlich zurück an die Wurzeln dessen, was dieser amerikanische Traum sein konnte. Und das heißt, dass du hierher kommst und dass dieses Land das Hierherkommen der Menschen braucht, inklusive ihre Träume, und wir müssen die Räume und die Erzählungen schaffen, das nach oben gehen zu ermöglichen. Da gibt es 100 Kehrseiten. Wir wissen, wer zurückbleibt. Tellerwäscher zum Millionär ist ein billiges Narrativ. Aber dass man überhaupt den Traum nochmal belebt und es wegkriegt von die Immigranten sind alle Kriminelle und fressen eure Katzen, das ist schon eine wichtige Leistung.
Ja, ich glaube, es geht aber weiter. Ich meine, Migration ist eines der Themen, die denke ich, für Amerika, für die Wahlen, aber auch global eine große Rolle spielen. Aber ein anderes wichtiges Thema ist natürlich, und das ist ja auch etwas, was uns hier im Podcast beschäftigt, wie positioniert sich Amerika in der Welt? Mhm. Also dieses Land, das immer die Führungsrolle in der westlichen Welt eingenommen hat. Ja, also ich kenne viele von meinen Gesprächspartnern, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Sicherheitspolitik im Rahmen der Ukraine, die sagen, wir Europäer, wir können nicht länger darauf zählen, dass die Amerikaner für uns bereitstehen. Wir müssen anfangen, unsere eigene Verteidigungspolitik deutlich auszubauen. Das ist auch eine wesentliche Frage. Wo steht Amerika künftig? Und damit spielt ja auch Trump sehr stark. Ich meine, das ist ja teilweise schockierend, was für Haltungen der einnimmt. Also ich meine, so Hardcore-Republikaner wie ein George Bush oder so, dem müssten ja eigentlich, das ist konterkariert ja die Politik, die Republikaner über viele Jahrzehnte praktiziert haben, total. Er macht sich ja gemein mit den Diktaturen dieser Welt. Also Best Friend mit Putin und Erdogan und diesen Menschen und versucht uns ein Bild zu vermitteln, als würde mit ihm als Präsidenten es einen Ausgleich mit diesen Regimen geben. So nach dem Motto, ich habe die im Griff, was wir erlebt haben, dass er das durchaus nicht hat. Und das finde ich ist auch noch eine Frage. Ich weiß nicht, hast du einen Eindruck davon, wo wir mit Kamala Harris dahin gehen? Konntest du dir da irgendwie einen Eindruck machen? Für was steht sie da eigentlich?
Na, ich glaube, das ist schon ein Teil des Problems, das Kamala hatte, dass alle sagten, sie war farblos als Vizepräsidentin, und es gibt immer noch Momente in ihrer Kampagne, wo man nicht genau weiß, welches Versprechen sie gibt, und sie verlässt sich im Moment natürlich stark auch auf die Erfolge der Biden-Regierung plus diese Soft-Powers, über die wir gerade im ersten Teil geredet haben, welche Ansprachen, welche Erzählungen. Was ich höre von Bekannten aus New York ist natürlich, dass einerseits die Tatsache, dass sie im Moment beraten wird von Philip Gordon, das ist ein langjähriger Diplomat, der starke, auch natürlich Beziehungen zu Europa pflegt und der eine traditionelle transatlantische Beziehung wichtig fände weiterhin. Das heißt, ich glaube, wenn er später in ihrer Regierung Macht hätte, kann sich eigentlich Europa freuen und es gäbe ein stabiles weitere, also stabile Fortsetzung des transatlantischen Verhältnisses, auf das man sich mit Biden verlassen konnte. Allerdings, und das sagen auch viele, wenn er es nicht wird, wenn sie, nachdem sie Präsidentin ist, auf andere Berater, auf andere Personen als Minister setzt, dann hat sie biografisch eigentlich wenige Bindungen nach Europa. Dann könnte es sein, dass ihr Fokus sich viel stärker in den asiatischen Raum richten könnte. Das hat sie ja auch biografisch. Und letztlich muss man sagen, dass auch gerade die Wirtschaft in den USA viel mehr Interesse hat am asiatischen Raum als am europäischen Raum. Und ich halte es immer noch für eine 50-50 Chance für uns in Europa, dass sie einerseits sagen könnte, ich werde das Erbe Bidens fortsetzen. Ich werde jemand wie Philip Gordon oder Philip Gordon selbst in meinem Team haben. Oder dass sie sagt, naja, da bin ich in einem Krieg involviert. Letztlich brauche ich aber eine starke Wirtschaft, um das Land hinter mich zu haben. Ich will andere Akzente setzen als Biden. Ich will mich nach der Wahl anders positionieren. Im Moment ist sie sehr loyal ihm gegenüber. Die beiden treten immer noch gemeinsam auf. Also sie tritt nicht in der Form aus seinem Schatten, dass sie irgendwie jetzt größer sein möchte als er. Sie versucht, traditionelle Werte auszustrahlen, indem sie sagt, ich achte ihn immer noch, es ist unser Präsident, ich mache den Wahlkampf mit seinem Wind im Rücken, aber ich stehe auch noch zu ihm als Präsidenten. Also ich glaube, wir haben wirklich 50-50 die Chance und es wäre tatsächlich wichtig, so wie du sagst, uns beide Szenarien mal durchzuspielen. Du bist ja auch viel in der Ukraine und ich habe jetzt auch die Bilder von Zelensky mit Trump gesehen, die ich so traurig fand. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich hatte so ein, weißt du, so, das ist mein Zelensky rein, man redet ja nicht so gerne über Äußerlichkeiten, aber da irgendwie diese riesige Trump und Zelensky, ein zierlicherer Mensch und der dann so versucht, ihn zu gewinnen, aber man merkte schon so eine Körpersprache, eine große Unsicherheit an seiner Seite.
Well, thank you very much. It's an honor to have the president with us.
Thank you so much, Mr. Brennan. Thank you so much for this meeting.
We have a big race going on right now. Hopefully it'll work out, but if it does, we're going to work very much with both parties to try and get this settled.
Wie ging es dir, als du die beiden gesehen hast? Glaubst du, was macht er sich denn für einen Kopf im Moment, Zelensky, nach diesen Wahlen, wie es für die Ukraine weitergehen könnte, in beiden Szenarien?
Die Ukrainer sind verzweifelt. Und ich finde, also ich habe Zelensky in all den Jahren, die ich seine Entwicklung so nachverfolgt habe, noch nie so verzweifelt und so am Ende gesehen wie jetzt. Bei seinem Auftritt vor der UN, aber auch bei seinen Gesprächen und Begegnungen. Ich fand, er wirkte wie jemand, der verzweifelt versucht, etwas zu erreichen, woran er eigentlich selber nicht mehr wirklich glauben kann. Nämlich Amerika nochmal für die Ukraine zu aktivieren, ja, der Welt klarzumachen, dass sie endlich dieses Land, sein Land beherzter unterstützen müssen militärisch und auch eine andere Strategie verfolgen müssen. Also das Stichwort erlauben müssen, dass die Ukraine Russland auf russischem Staatsgebiet auch angreift. Ja, das ist ja eines der großen Themen. Und man hat so den Eindruck, dass das verpufft ist vor den vielen, vielen anderen Krisen und Problemen, über die die Welt sich gerade Gedanken macht. Und im Moment hat die Ukraine überhaupt kein Momentum. Und das ist natürlich, sagen wir mal, wenn man das jetzt aus außenpolitischer Sicht sieht, fragen sich die Ukrainer. Bei Trump wissen die Ukrainer ziemlich klar, wo sie dran sind. Da sind sie sehr realistisch. Sie sagen, ja, Trump wäre sicherlich nicht der Präsident, der für unser Land gut wäre, aber so schlimm, wie er gemacht wird, ist er auch nicht. Letztendlich hat er uns ja dann zwar nicht so beherzt, aber doch auch unterstützt. Also sehr pragmatisch, ne? Aber Kamala Harris ist irgendwo so ein bisschen noch ein unbeschriebenes Feld. Es kann ja nicht reichen zu sagen, ich fand die Politik von Joe Biden richtig und toll. Ja, klar. Ich meine, sie war seine Vizepräsidentin. Aber was ist denn eigentlich ihre Politik? Was ist denn, wohin wird denn Amerika auf einen Kurswechsel zusteuern muss, das ist ja klar, auch wenn Biden Präsidentschaftskandidat geblieben wäre und gewählt worden wäre, hätte sich Amerika verändert und verändern müssen. Aber ich verstehe bei Kamala Harris, und das bewegt auch, erlebe ich bei den Ukrainern, nicht so wirklich mit, was werden wir es da zu tun haben. Besteht durchaus die Möglichkeit, dass Kamala Harris sich auch anders positioniert gegen der Ukraine und sagt, nein, das ist nicht ein Krieg, den wir weiter mit dieser Kraft unterstützen werden und diesen finanziellen Ressourcen, wie wir das bisher getan haben. Ich weiß es nicht.
Niemand weiß es im Moment, ja.
Und das aber ist ja auch gefährlich, oder?
Ich glaube nicht, dass es im Moment gefährlich ist. Ich glaube, du musst in gewissen Momenten auch mit diesen Koordinaten leben. Also ich verstehe sozusagen strategisch die Entscheidung zu sagen, mit der Wahl Philip Gordons setzt sie eine Botschaft, setzt sie einen Akzent, der zeigt, dass sie Europa und die Ereignisse hier wichtig findet. Sonst hätte sie sich natürlich auch einen anderen Berater gesucht. Gleichzeitig ist es auch für mich so, dass ich denke, wir müssen alle auch, wir wollen immer diese Gewissheiten, weißt du, wo wird sie hingehen? Und ich denke, wir müssen lernen, ein Stück weit mit diesen Ungewissheiten mehr zu leben. Ich glaube, wir haben auch gerade seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, manchmal mit zu vielen Gewissheiten argumentiert. Ich glaube, es ist jetzt das Schwierige, es ist klar, man sagte, man muss die Ukraine retten, man muss sie schützen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wie du sagst, Zelensky wirkt so hoffnungslos wie nie. Ich glaube, manchmal mit dieser Rhetorik der Gewissheiten fahren wir die Themen gerade global so an die Wand, weil das Globale noch komplexer zusammenzubringen ist als unsere nationalen Debatten und die wir in kleinen parteipolitischen Lösungen nicht führen können. Verstehst du? Sie hat, glaube ich, eine gewisse Demut vor diesem Thema. Sie hat auch Angst, jetzt in der Frage zu polarisieren unnötig. Die meisten denken, durch Philip Gordon wird sie schon gezeigt haben, dass sie Bidens Politik richtig und wichtig fand. Aber man kann sich nicht drauf verlassen. Nee, ich finde es aber im Moment tatsächlich, ich glaube, es liegt auch, jetzt sage ich mal, eine harte Vermutung. Es könnte tatsächlich aber auch an der Tatsache liegen, dass sie die jungen Wählerinnen und Wähler braucht, ne? Und gerade außenpolitische Themen im Hinblick auf die Region, in die du jetzt bald gehen wirst, in den Nahen Osten.
Nicht wirklich ziehen, ja.
Genau, nicht wirklich ziehen und sie da letztlich sehr viele junge Menschen verlieren könnte. Und ich denke, durch das Verschweigen ihres Weges versucht sie und durch das Besetzen der Soft Skills versucht sie, diesen Faktor, der sie Stimmen kosten könnte, ein bisschen zu minimieren und junge Leute über die positive Kraft, die sie ausstrahlt, doch in die Kampagne hineinzuziehen. Also ich glaube sozusagen dahingehend, dass diese Verschwiegenheit, diese Grauzone strategisch im Moment richtig ist. Es ist natürlich ein Politikspiel, das nicht mit Vertrauen zu tun hat, aber im Moment finde ich den Faktor, dass sie die Macht erlangt statt Trump, tatsächlich wichtiger für die Entwicklung der Demokratie.
Was ich interessant finde, und da frage ich mich, ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie, die USA sind ja in vielen Dingen, in Kultur, aber auch natürlich in solchen politischen Fragen, immer auch uns 10 Jahre voraus, ne? Und was wir da für einen Wahlkampf erleben, da geht es ja eben gar nicht mehr um Sachthemen. Und eigentlich auf allen Ebenen. Ich meine, das ist der teuerste US-Wahlkampf aller Zeiten. Und das Interessante ist, also es schreibt zum Beispiel, das ist auch eine meiner Informationsquellen, die ich ganz interessant finde, Le Monde Diplomatique, schreibt in der Analyse dazu, dass alles eigentlich, was Trump sagt, nur noch darauf zielt, maximal Emotionen und Beifall zu kreieren. Hm. Es geht nicht darum, sich mit irgendeinem, also seine Berater, also die, das ist ein ganz toller Artikel hier, den kann ich wirklich, den können wir auch mal in den Shownotes teilen, ne? Warum sie Trump lieben. Mhm. Und sie analysieren halt, wie seine Berater sagen, ja, jetzt müssen wir mal im Thema Migration ein bisschen so den Hass rausnehmen oder wir müssen auch mal wieder die Frauen adressieren. 50% der Wähler sind immerhin Frauen, also wie holen wir die wieder mit ins Boot? Und das interessiert ihn einfach gar nicht. Er zielt einfach maximal nur darauf, den fröhlichen, strahlenden Helden zu geben. Und dem setzt aber seine Gegenkandidatin auch jetzt nicht die großen Sachthemen entgegen. Das heißt, dieser Wahlkampf, den wir da erleben, ist doch sehr, sehr von Emotionen getragen. Und
ja, aber das ist was, was in den USA jetzt wirklich nicht neu ist. Ne? Wenn du dich selbst erinnerst an Al Gore versus, also, weißt du, du hast diese alten Kämpfe gehabt von uns aus gesehen. Ich war damals 2007 in den USA und habe den Vorwahlkampf beobachtet, als Barack Obama und Hillary Clinton als Demokratenkandidaten aufgestellt werden sollten und habe diese ganzen Diskussionen verfolgt, ne? Wie sie gesehen haben, hat die USA mehr Angst vor einem Schwarzen oder vor einer Frau? Ne? So, also haben wir mehr Angst vor Hautfarbe oder vor Weiblichkeit? Und das waren Diskussionen, die ich so nicht kannte. Das heißt, die USA waren von vornherein emotionaler. Auch das Reden über den Wahlkampf. Man sagt viel mehr, wie spricht sie die Menschen an? Was bedeutet es den Menschen? Und ich finde das im Endeffekt auch nicht ganz falsch, denn irgendwie muss sich die Menschen, die Bevölkerung, die demokratische auch daran, daran an die Politik bringen. Also die Tatsache, dass sie versucht, über menschliche Kommunikation, über die Art und Weise, wie sie da ist, Vertrauen zu wecken. Denn die Sachfragen sind heute tatsächlich so komplex und so tief, dass ich das in einem Wahlkampf inzwischen, glaube ich, wirklich nur noch schwer vermitteln kann. Also vermitteln kann ich die Wertebasis, vermitteln kann ich ein Stück weit, für welche Ziele ich stehe, im Groben und Ganzen. Aber das sagt ja eigentlich schon die Demokratische Partei. Also die Ziele der Demokraten sind ja den Amerikanern nicht fremd, die haben durch das Zwei-Parteien-System.
Aber die Themen sind neu. Es gibt viele Themen, auf die die Demokraten keine alten Antworten mehr geben können. Also ja, von daher, sonst könnte Politik ja immer auf das, dann könnten wir auch sagen, dann brauchen wir auch im deutschen Wahlkampf, greifen wir auf das Parteiprogramm der SPD zurück.
Also, ja, aber wir haben allein durch das Mehrparteiensystem den Auftrag zu gucken, warum haben wir fünf und was wollen die fünf Verschiedenes. Ja, die Amerikaner haben sich ja in dieser Dualität eingerichtet, deswegen sprechen ja alle von der Spaltung Amerikas. Und diese Dualität ist, hat sich ja immer mehr in den Rändern festgeschossen. Und im Moment, weißt du, hast du dann so gesagt, spricht man von der Spaltung der Gesellschaft. Aber ich fand diesen Punkt wichtig, den du benannt hast, dass Trump sich nicht schaden könne, denn genau das widerlegt Kamala. Also diese Debatte mit Kamala, wo er plötzlich nicht weiterkam mit diesem blanken Hass, wo er plötzlich nicht weiterkam mit, was ich vorhin gesagt habe, diesem dreibeinigen Hund, Rassismus, Misogynie, Anti-Immigration, Anti-Einwanderungsansprache, die drei reichen, um den Hass der Menschen zu mobilisieren. Plötzlich wurde deutlich, ja, das ist eine einfache Art, die Psychologisierung von Frustration. Und die Mobilisierung der Masse, das kriege ich aber neben ihr, weil sie trotz allem eben konstruktive Dinge, ne, bring doch mal ein bisschen Ruhe hier ein, bring doch auch mal ein Argument hier ein, dass er plötzlich wackelte und dass er keinen Mut hat, eine dritte Diskussion zu führen. Dass er selber merkt, Moment, meine Masche geht nicht mehr auf. Und auch wir müssen apropos wieder positiv denken, aufpassen mit Sätzen wie Trump kommt damit einfach durch. Er kommt dann nicht mehr durch, wenn er glaubwürdig mit einer Gegenkraft konfrontiert wird.
Das ist ein super Stichwort, wenn ich dich da unterbrechen darf, weil sonst vergesse ich das wieder. Du hast gerade gesagt, wie sie da ist, ne, in Bezug auf Kamala Harris und jetzt Gegenkraft, ne? Da kommt mir die Idee, ist es nicht eigentlich so, dass es nicht nur die Frage ist, wie sie da ist, sondern wer sie ist? Weil eigentlich ist Kamala Harris doch, wenn man es so recht überlegt, das beste Gegenmodell, was gegen Trump antreten konnte, was wir kriegen konnten. Also die Kamala Harris, die wir heute sehen. Ne? Also sie ist ja eigentlich als Politikerin, als Frau, als Mensch genau das Gegenteil. Sie ist jung, gegen einen relativ alten Mann. Sie ist eine Frau gegen einen Mann. Sie ist eine Juristin gegen einen, der das mit dem Gesetz nicht so wirklich ernst nimmt. Ist es nicht das, was sie ist, was viel mehr eine Rolle spielt als das, was sie...
Da würde ich dir widersprechen. Für mich ist es das, für was sie steht. Das, worin sie arbeitet. Für mich ist es die Demut im Amt. Da ist zwar eine Frau, die hat Eigenschaften, die wir jetzt so wie Frau, jünger als er und so weiter. Aber was sie zurückbringt, ist, dass die Menschen in der Politik... in politischen Strukturen agieren. Weißt du, sie sagt, ich komme hier, ich werde Präsidentin und in diesem Präsidentenamt gibt es ein Regelwerk, das ich achte. Und was Trump versucht und viele Rechtsaußen versuchen ja, die Demokratie auszuhebeln und zu zerstören. Das heißt, er kommt in die Demokratie, um das Amt zu missachten, um das Amt letztlich auszulöschen, um die Demokratie auszulöschen, um zu zersetzen. Wir haben diese Hyperpolitik, die das alles zerstört, was eigentlich Politik war. Und am Ende ist so, wenn Kamala auftritt, als würde dieses verrückte UFO der Demokratiezerstörung wieder auf dem Boden landen und man kriegt eine Kongruenz. Sie wird nicht perfekt, das wissen alle.
Klar.
Sie wird auch nicht mal Obama war der Halsbringer, von dem alle sich das erhofft haben. Auch er hat große Schwächen gerade in der Außenpolitik gezeigt. Aber er hat die demokratischen Grundwerte respektiert. Und wo alle zurück wollen, ist eigentlich in diesem Moment, in denen auch Bush damals zurückforderte, wenn ein demokratischer Kandidat verliert, egal welcher, gehst du hin, schüttelst ihm die Hand und sagst viel Erfolg beim Bilden deiner Regierung, ich habe verloren. Das ist der Konsens der Demokratie und dafür steht sie und das beruhigt die Menschen in Teilen wieder, dass sie merken, uff, kommen wir vielleicht aus dieser Show wieder runter ins demokratische Prinzip, wo jeder weiß, egal wer Präsident ist, er ist eine Verkörperung einer demokratischen Struktur. Das begrenzt seine Macht, aber das gibt ihm Ausgestaltungsräume und wir können uns darauf verlassen, in einer Demokratie, in einem Regelwerk zu leben, das sich über Jahrzehnte doch bewährt hat. Und das ist, glaube ich, das letztlich sehr sachliche Hoffnungsversprechen, das sie dann noch ein bisschen mit dieser Freude füllt. Weißt du, mit diesem auch irgendwie schön mütterliches. sie mag ja dieses sich beim Kochen zeigen, sie mag diese Fürsorgeaspekte, die sie mit reinbringt und dann dieses spielerische, tanzende, auch auf die Bühne zu kommen. Ich habe so gedacht, wie schön, dass eine Frau sich das nicht nehmen lässt. Sie kommt auf die Bühne und tanzt und sagt nicht, die Tatsache, dass ich mich sinnlich bewegen kann, heißt nicht, dass ich morgen nicht die Macht ausüben kann. Und in den Umfragen gehen die Bürgerinnen und Bürger mit. Und ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich bin froh, dass sie gerade da ist und ich glaube, dass sie vieles mobilisiert. Ich glaube, dass
das hoffentlich, also ich meine, das ist ja eigentlich, also die USA und diese Wahlen werden ein Signal von großer, großer Kraft
in beide Richtungen
in die Welt ausstrahlen. Von Zerstörungskraft oder von hoffnungsvoller Kraft.
Ja.
Ich bin im Moment eher, habe eher den Eindruck, dass wir auf Zweiteres setzen können, von positiver Kraft, dem natürlich dann auch natürlich die Tagespolitik und die Nitty-Gritties und vielen Probleme folgen werden. Aber ich glaube, dieses Mal positive Kraft auszustrahlen, das wäre schon etwas, was die Welt dringend, dringend wieder mal braucht, oder?
Ja, und weg von dieser Erzählung, dass nur autoritäre Herrscher an die Macht kommen. Also wir brauchen, we need a break. Katrin, wir sind am Ende angekommen. Du packst deine Koffer und gehst in eine Region. Und nächstes Mal, wenn wir sprechen, wirst du gerade zurück sein, dann aus Israel, wirst hoffentlich Dinge erzählen, die wir so in den Nachrichten nicht sehen, sondern die du so vor Ort, weil wir hier mehr Zeit haben in unserem Podcast Global Deep Dive, dass wir ein bisschen mehr an den
wichtigen Geschichten dran sind. Also ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe schon jetzt ganz, ganz viele Treffen, spannende Treffen vereinbart, treffe mich auch mit Freunden. Also ich bin wirklich auch ganz, ganz neugierig, wie es jetzt in Israel ist. Also es ist ja immer so, dass das, was wir da von außen erleben, innen immer ganz anders erlebt wird.
Ja, ja.
Ich finde es eben immer spannender, mal differenziert reinzugucken und nicht immer nur so auf diese politischen Leitlinien. Und ich freue mich sehr, dass wir dann in 2 Wochen darüber reden. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir jetzt alle 14 Tage uns hier zusammenfinden, Jagoda, um zu sprechen. Und das nächste Mal werden wir uns dann am 15. Oktober hier sehen, hören, sprechen.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was sich in den USA entwickelt hat. Ich bin gespannt auch, welche Geschichten du noch mitbringst, denn natürlich werden nicht alle sagen, dass es gar nicht schlimm ist und was du gerade auch aus Gaza erzählen wirst. Ja. Also ich hoffe aber, dass du auch da die Geschichten findest, die innerhalb des Grauens dann doch den Menschen Kraft geben. Das hoffe ich schon sehr und ich wünsche dir eine gute Reise und eine wirkmächtige Zeit mit offenen Augen. Ich weiß nicht, was ich dir da wünschen soll.
Hört sich schön an.
Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du losgehst? Bist du unruhig oder?
Wahnsinnig gespannt. Also ich bin dann voller Energie und denke, oh, ich will jetzt sofort loslegen und ich möchte mich mit dem treffen und das machen und das machen. Also im Moment
die Zeit richtig nutzen, um uns
die
hier
Zeit
davon zu berichten.
Ich bin ja auch jetzt nicht so lange da. Ne? Mhm. Und du wirst die Zeit auf der Buchmesse sein.
Wenn du zurück bist, fängt sie gerade an. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwo da im Getümmel mit dir. Ich bin davor ein bisschen auf Lesereise, aber werde Diskussionen führen mit Michelle Friedmann und vielen anderen darüber, wie wir Demokratie gestalten können. Und dann freue ich mich, unsere beiden Welten hier wieder zusammenzubringen. Katrin, danke für unsere erste nach der Sommerpause-Folge. Und ich freue mich, dich wieder zu hören mit allen Erlebnissen und Eindrücken, die du mitbringen wirst.
Wunderbar. Bis bald, Jagoda.
Bis bald.
Global Deep Dive ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournal.